Wir machen noch.
Wolltest du nicht zum Abschluss nochmal alle Normen aufzählen, die der Stefan jetzt heute genannt hat?
Ja, sicher. 1475 habe ich
vorhin. 1475, genau richtig. Du wolltest die anderen nennen.
1975.
1946 Teil 7 ist auch richtig.
Die sind alles Profis hier.
Mein Gott, genau, ey.
Richtig. Machen wir bei einem Termin bei HR.
Herzlich willkommen zum Trox Podcast. Eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Und er hat mal wieder auf den Knopf gedrückt und Sie sind hier richtig bei Ihrer neuen Episode des Podcasts von Null auf Technik mit dem omnipräsenten Martin Lenz.
Das hast du letztes Mal auch schon gesagt.
Das werde ich auch immer wieder sagen, weil es einfach stimmt, Martin.
Ich dachte, ich bin präsent, mein Gott.
Und Sie hören schon in der Mitte heraus, wer wieder es geschafft hat, sich loszueisen und zu Gast zu sein. Es ist der herausragende Stefan Lange zu einem Thema, wo ich gar keine Ahnung von habe und Sie vielleicht auch noch nicht, aber ich schwöre.
Nach der Folge wird es besser.
Naja, das sagt Martin jetzt, aber ich habe gesagt, zumindest würde ich vorsichtig optimistisch sein. Damit herzlich willkommen, lieber Martin und lieber Stefan.
Ja, hallo zusammen.
Genau, geht heute um Laborregelung.
Yes.
Eine ganz, ganz spannende Anwendung, wo wir auch ganz viel machen und du schon ganz viel gemacht hast. Ich werde mal mit einer Frage anfangen, um das Ganze mal ein bisschen andersrum aufzubauen. Was war dein, sagen wir mal, atemberaubendste, also das Erlebnis von dir im Zusammenhang mit Laborlüftung, das dir den Atem geraubt hat?
Ja, also bei Laborlüftung, da geht es ja immer so darum, hält der Raum das aus, was die anderen geplant haben. Ich bin auch mal zu einer Inbetriebnahme gefahren, da kann ich auf jeden Fall sagen, nee, der Raum hat das nicht ausgehalten, weil ich kam gerade an, sollte mit der Inbetriebnahme starten und hatte schon Feierabend, weil leider waren die Fenster rausgefallen aus dem Labor und da kann man mal wieder sehen, was Luft so alles anrichten kann, vor allen Dingen, wenn man mit schönen Überdrücken arbeitet, wo man normalerweise Unterdrücke im Raum einhalten soll.
Herausragend, also es geht nicht nur um Baumängel, sondern es geht tatsächlich auch um die Frage, was ist Laborlüftung überhaupt? Viele denken jetzt vielleicht auch ein Stück weit zurück an die Corona-Pandemie und denken sich so, ja, da wird mit Sicherheit irgendwas mit Impfstoffen gemacht, geforscht, produziert, was auch immer.
Weißer Kittel.
Irgendwas auf jeden Fall. Wie bei Outbreak so irgendwie.
Genau.
Ja, und
ja,
das genau. So. Und von daher, Stefan, so für diejenigen, die sagen, ich habe gelesen Labor und Lüftung, wie passt das zusammen? Was soll das? Fangen wir mal bei den Basics an. Worum geht es dabei eigentlich?
Eigentlich geht es darum, alle möglichen Normen einzuhalten. Also so die 1946 Teil 7, die sagt, dass der Raum im Unterdruck gehalten werden soll, damit also alles, was da im Raum passiert und was sich in der Luft verteilen könnte, diesen Raum nicht verlässt. Es sei denn gezielt über die Raumabluft. Dann geht es um, bei der Lüftung darum, Gefahren von den Menschen abzuhalten. Das heißt also, du hast ja irgendwo überall Luft im gesamten Raum. Was kann daran so gefährlich sein? Ja, in so einem chemischen Labor, wo dann halt irgendwelche diffundierenden Gase unterwegs sind und ich die nicht schön einfange mit meiner Lüftung und gezielt abführe, da vagabundieren die auch bis in deine Nase rein und da sind die vielleicht gar nicht so gut, weil die, wenn die so krebserregend sein könnten oder Schlimmeres, dann muss man schon ein bisschen aufpassen.
Mhm. Wie nähert man sich denn so einem Thema grundsätzlich? Also es ist jetzt ja nicht so, dass die einfach irgendwelche Zulüfte, Ablüfte unter der Decke hängen haben in einem Labor, sondern das ist ja schon irgendwie was, was sich für den Laien anhört wie Hochsicherheit. Ja, man kommt auch mit einer Chipkarte rein oder mit einem Iris-Scan oder Fingerabdruck oder keine Ahnung.
Das gibt's alles. Also es ist immer dann, in welchem Labor du dich gerade befindest. Da gibt's so verschiedene Sicherheitsanforderungen. Ne? S2, S3, S4 Labore. S4 ist schon dann höchste Sicherheit. Das haben wir hier so noch auf Insel Riems zum Beispiel, wo wir dann halt irgendwo Tierversuche machen, viel mit Viren umgehen und. Und da gibt es dann auch wirklich so zugangsbeschränkte Bereiche, wo du gar nicht mehr als Normalsterblicher reinkommst. Es gibt natürlich auch andere chemische Bereiche, wo eigentlich jeder noch rein darf. Und man kann grundsätzlich sagen, wir probieren erstmal schon mal die Gase oder die Stoffe davon abzubringen, sich im ganzen Raum zu verteilen. Wie machen wir das? Wir sperren also diese ganzen Versuche in Schränke ein. Aha. Die Schränke nennen wir Laborabzüge.
Okay.
Abzug sagt schon, da ist also eine Lüftung dran und da sauge ich was weg. Und ich führe halt das, wenn ich was wegsaugen will, muss ich auch was nachführen. Ich führe also Raumluft in diesen Laborabzug rein, durchspüle ihn damit und sauge dann das ab. Und das, was sich dann halt mit dieser Luft vermischt, sauge ich gleich mit ab. Und damit sorge ich dafür, dass halt diese Gase nicht in den Raum hineingelangen können. sollen. Und jetzt kann ich also Scheiben da rauf und runter machen. Und da fing es dann auch an, schwierig zu werden.
Wie funktioniert denn das dann jetzt konkret? Also wenn du jetzt sagst, ich stelle mir jetzt gerade so einen Chemieraum wie in der Schule vor, wie viele andere. Genau. So, jetzt macht er da so einen schönen Versuch oder ich bin jetzt im Labor.
Mit so einem Fliesentisch.
Und dann denkt er zwischendurch, oh, ich komme nicht gut dran, jetzt muss ich die Scheibe aber weiter nach oben machen. Dann verändert sich ja sofort die Situation. Wie stellt man denn dann sicher, dass in dem Moment, wo der die Scheibe jetzt ein bisschen weiter nach oben macht, dass dann nicht doch ein bisschen von dieser Substanz, die nicht raus soll, quasi nach draußen strömt?
Genau, da haben sich also viele, viele Leute auch in ganz vielen Normen Gedanken gemacht. Na, als ich vor 30 Jahren mit Laborlüftung angefangen bin, da gab es noch die 12924, so eine Norm, die dann gesagt hat, ja, wir fangen mal so langsam an, mal zu gucken, dass das, was man vorher gemacht hat, nämlich man führt einfach immer nur 400 Kubikmeter da Abluft ab pro laufenden Meter von so einem Laborabzug. Das Ganze machen wir permanent und dann kann ja auch nichts passieren, weil dann durchströmt wir da genug. Wird jetzt ein bisschen schwieriger gemacht, damit die Regelungstechniker auch was zu tun haben. Und wir machen das jetzt so, dass genau das, wenn du die Scheibe aufmachst, dann wird bedarfsgerecht auch in dem Laborabzug nur noch das abgeführt, was wir wirklich brauchen. Das heißt also, da wurde gemessen, wie viel Ausbruchsverhalten wir haben. Da wurde so ein Gas, was es eigentlich in der Natur gar nicht gibt, das war damals Schwefelhexafluorid in so einer Stickstoffumgebung, gibt es in der Natur nicht, ist auch ein inertes Gas, sprich inert, sagt euch natürlich was. Also es ist einfacher, sich mit Salz umzubringen als mit dem Gas. Es ist ungiftig.
Also ich habe auf jeden Fall alles verstanden. Ich habe intelligent geguckt, ich hoffe, das reicht.
So, und dann wird halt geguckt, wie viel darf da rauskommen. Und jetzt ist es halt so, wenn du ein Fenster schnell hochmachst, dann muss auch sehr, sehr schnell dieser dann ermittelte Volumenstrom nachgeführt werden. Das heißt, Lüftungsanlagen, das kennt so jeder, da hat der Motor Zeit. Der sagt sich, ach ja, da muss ich mal aufgehen. Nach 2 Minuten macht er das dann auch und dann steht er auch da, wo er hin soll. Nee, am Laborabzug denkt er darüber nach und dann ist er schon da.
Also das heißt, für allein wie mich wieder angefangen, wir gehen immer davon aus, wir haben eine zentrale Lufterzeugung an irgendeinem Punkt X, die mit dem Gebäude in Verbindung steht, also eine raumlufttechnische Anlage und die versorgt quasi die Bereiche, aber auch die Labortische oder die, wie nennt sich, Laborschränke?
Die Laborabzüge,
Abzüge,
ja.
Genau.
Es gibt aber auch andere Punktabsaugen. Und du sagst versorgt. Ich würde es bei Laboren immer genau umgekehrt sehen.
Entsorgt?
Der entsorgt erstmal.
Ah, okay.
Das heißt also, wir haben da ganz, ganz viele Absaugpunkte, weil wir ja vermeiden wollen, dass diese Gase, die wir da gar nicht haben wollen, sich überall ausbreiten. Also saugen wir überall ab, in den Laborabzügen, an irgendwelchen Punktstellen, an den Tischen und überall. Und das wird über das Dach weg abtransportiert.
Einfach wie ein Schornstein.
Genau.
Oder gefiltert noch, oder?
Das wird auch zum Teil gefiltert. Es gibt auch Filteranlagen, die sogar mit Wäschern arbeiten. Oh. Das heißt also, da verlagern wir diese Schadstoffe von der Luft ins Wasser, weil man sie da dann wieder etwas besser behandeln kann. Also das gibt es auch, dass man das also vorbehandelt. Ansonsten arbeitet man auch viel einfach mit dieser extremsten Verdünnung. Ja, weil dann ist es auch nicht mehr schädlich, wenn nur noch ein Milliardenstel Teil davon vielleicht irgendwo auftaucht. Das ist dann nicht mehr ganz so kritisch. Ja, und das müssen wir erstmal sehr, sehr schnell machen, weil die Laborabzüge, wie gesagt, sehr, sehr schnell arbeiten. Und da müssen wir erstmal Volumenstromregler verwenden, die in 3 Sekunden von einem kleinen auf einen großen Volumenstrom das erhöhen können. Weil wenn ich jetzt einen Abzug aufmache und dann kommen mit 3 Minuten erstmal die ganzen Schadgase ins Gesicht und dann reagiere ich erst, das wäre dann vielleicht nicht so klug. So, und da habe ich dann also erstmal sehr, 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 sehr viele Einrichtungen, an denen ich überall absauge, wo überall Volumenstromregler dran sind und die alle schnell reagieren können. So in der Kombination muss ich natürlich auch Luft nachführen. Weil was passiert sonst? In diesem Fall, wenn ich überall absauge, würden vielleicht nicht die Fenster rausfallen, sondern die Decke runter. Auch das habe ich schon erlebt. Wow. Weil dann der Unterdruck so hoch wird, dass die Deckenkonstruktion mal irgendwann sagt, ich mache nicht mehr mit. Dann sagt der eine Haken, ich mache nicht mehr mit, der zweite. Und dann sagen alle, ich mache nicht mehr mit, dann fällt es einfach runter. Also muss ich auch genauso schnell, wie ich an den Laborabzügen die Volumenströme erhöhe, Zuluft wieder in den Raum reinbringen.
Also auf beiden Seiten muss ich quasi.
Genau.
Das heißt, und Abluft, okay.
Ich muss erstmal ganz genau meine Volumenströme messen, damit ich genau weiß, wie viel Volumenstrom ich wieder zuführen muss. Und ich muss ganz schnell alles zusammenrechnen, was ich an Volumenströmen gerade präsent im Raum habe. Und dann muss der Zuluftvolumenstromregler genau das reinbringen, was gebraucht wird, damit halt die Decke da bleibt, wo sie hingehört.
Wie nähert man sich denn einem solchen Labor aus der planerischen Sicht? Ich meine, du beschreibst jetzt gerade, dass halt sehr schnell reagiert werden muss. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich bei der Motorisierung von den Volumenstromreglern, sage ich jetzt mal laienhaft, auch auf eine gewisse Regelfrequenz achten muss oder auf eine Geschwindigkeit, glaube ich. Ne? Und auf der anderen Seite, das ist ja einmal die technologische Umsetzung auf der Baustelle. Auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, wie lege ich denn sowas aus? Ich meine, ich werde jetzt nicht, ich sage jetzt mal, ich gehe nicht zum Obi und sage so, hallo.
Ich hab mir das überlegt. Ja, ich habe mir mal was überlegt, genau. Nein, also du musst erstmal zertifizierte Volumenstromregler haben. Also es gibt ein Zertifikat nach DIN EN 1475 für Laborabzüge. Mhm. Jetzt werden Nummern gelernt. Und diese sagt erstmal aus, okay, jeder Labormöbelhersteller hat seinen Laborabzug eines gewissen Types geprüft und sagt uns damit, okay, da steht drin, von so und so viel bis so und so viel Kubikmeter muss der gefahren werden.
Ist der schon in der Laborplanung so vorgesehen, dass jemand, wenn er jetzt ein Labor sagt, okay, heute arbeite ich an diesem Schadstoff oder mit diesen Inhaltsstoffen und in 2 Jahren mache ich was ganz anderes und ich kann das immer gleich verwenden oder gibt es da irgendwelche Limits und Grenzen?
Also es gibt erstmal verschiedene Laborabzüge, die für gewisse Ansatzzwecke da sind. Die werden eigentlich unterteilt in begehbare Abzüge, Tischabzüge oder Tiefabzüge mit verschiedenen Längen. Mhm. Dann guckst du beim Hersteller, wie viel Kubikmeter Luft brauchen die? Gibt auch welche, die sind sehr, sehr speziell mit Keramik ausgekleidet, wenn du zum Beispiel Sachen abrauchen willst, weil die dann sehr säurebeständig sind innen drin und. Und dann fängst du erstmal an durchzuzählen. Links stehen 5 davon, rechts stehen 5 davon. Mhm. Und das sind die Volumenströme, die sich ergeben können, wenn alle geschlossen sind, wenn alle geöffnet sind. Und das musst du zulufttechnisch alles wieder halt mit einbringen können. Das heißt, daraus ergibt sich dann automatisch auch irgendwo ein Abluftvolumenstrom von bis. Daraus ergibt sich ein Volumenstrom von bis. Dann kannst du entscheiden, ja, wie viel Volumenströmregler baue ich denn jetzt in die Zuluft zum Beispiel ein? Und die ganzen Volumenströmregler müssen miteinander kommunizieren. Mhm. Da gibt es halt spezielle, bei uns nennt man das Lab-Control, Regelsysteme, die da halt im Markt verfügbar sind, die sowas können und die dann halt auch noch neben dieser Volumenstrombilanz, sprich Zuluft, Abluft ausgeglichen, dafür sorgen, dass Unterdrücke gehalten werden in dem Raum, damit auch aus dem Raum nichts rauskommen kann. Wenn die Räume dann noch dichter werden, dann gibt es auch darauf aufsattelnd eine Raumdruckregelung, weil irgendwann reicht die Volumenstromregelung, Differenz dazwischen nicht mehr aus. Mhm. Dann müssen wir noch einen weiteren Aufnehmer haben, der misst, wie stark die Unterdrücke in deinem Raum sind.
Ja.
Das ist eine weitere Hilfsgröße, man nennt das sogenannte Kaskaden, die dir dann wiederum helfen, meine Volumenstromregler, die sind jetzt irgendwo in ihre Toleranzen reingefahren, jetzt nehme ich mir mal den Wirkdruckaufnehmer, der mir den Raumdruck sagt und damit korrigiere ich das Ganze nochmal. Mhm.
Also eine ziemlich lange Entscheidungskette eigentlich, um zu einem funktionalen Raum zu kommen, im Grunde genommen.
Ja, das ist so. Also es gibt gerade bei diesen Sachen viele, viele Erfahrungswerte, weil wir haben zum Beispiel schon tausende von Laboren jetzt mittlerweile ausgestattet. Ich glaube, weit über 100.000 von diesen Reglern auch in Funktion heutzutage noch. Wir entwickeln auch immer weiter an den Volumenstromreglern selber. Das heißt zum Beispiel, vor einigen Jahren haben wir die Motoren, die sonst Standard waren. Mhm. Denn es gab, bis 1994 war es kaum ein Motor, der so schnell arbeiten konnte. Mhm. Dann hat man immer mit 0 bis 10 Volt Motoren gearbeitet oder mit sogenannten Dreipunktmotoren. Die sind immer so zup, 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 hin und her gehüpft, kann man quasi schon fast sagen, also etwas ungenau. Und heutzutage arbeiten wir zum Teil auch mit digital angetriebenen Motoren, weil sie einfach den Klappenwinkel viel, viel genauer einstellen können.
Was heißt in dem Zusammenhang digital angetrieben?
Das heißt also, die haben eine normale Versorgungsspannung natürlich auch, 24 Volt. Aber anstelle das Signal jetzt von 0 bis 10 Volt zum Beispiel zu fahren, wie sonst üblich, haben wir da digitale Schrittweiten. Mhm. Was ist da der Unterschied? Wenn du 0 bis 10 Volt ansteuerst, dann musst du natürlich gewisse Rampen erklimmen, damit der das auch vernünftig mitkriegt. Das sind in der Regel 80 oder 40 Millivolt. Das ist nicht allzu viel. Und wenn wir das durch die Kanäle legen, so ein Kabel, dann haben wir sehr, sehr viele Einstreuungen da und dann fängt der Motor schon an zu zucken, obwohl er gar nichts machen muss. Also muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Bei digital angesteuerten kann das nicht passieren. Und da, wo wir sonst früher höchstens ein halbes Grad Auflösung hatten, das waren so die kleinsten Sprünge, die wir machen können, war so ein halbes Grad an der Klappe, können wir heute lockerlässig 0,1 Grad Sprünge machen. Hm. Und desto genauer wir den Klappenwinkel bestimmen können, desto feiner kannst du einen Volumenstrom ausregeln.
Das bedeutet also, dass du eine gewisse Sicherheit mit einbringst, dass du auch nicht nur schnell, sondern vor allen Dingen sehr genau reagieren kannst.
Genau, das ist es.
Notwendigkeiten. Bei dem Thema Geschwindigkeit hätte ich tatsächlich noch eine Frage, weil du sprachst ja an, dass die zum Teil früher so ein bisschen geruckelt haben und sich manche Volumenstromregler ein bisschen mehr Zeit lassen. Mhm. Ist das eine besondere Klassifizierung von Antrieb, die man dann benötigt, auch für solche Laborzulassungen, die man dann gerne haben möchte?
Ja, da gibt es auch für die Laborabzüge diese 1475-Norm. Ich erwähne sie gerne nochmal. Da gibt es sogar eine Prüfung, die du bestehen musst. Mhm. Das heißt also, alle Volumenströme, Stromregler, die dürfen nicht nur einfach nur schnell sein und ich baue die da drauf, da gibt es ja viele im Markt, sondern die müssen eine Prüfung über sich ergehen lassen. Das heißt also, da werden die in einem Testaufbau angesteuert. Also jetzt würde quasi virtuell ein Laborabzug aufgehen, dann kriegen die ein gewisses Signal und die müssen dann halt beweisen quasi, dass die dann halt auch in einer gewissen Zeit den neuen Volumenstrom erreicht haben, nicht so sehr überschwingen etc. pp. Und dann kriegt man dazu ein Zertifikat.
Und das ist jetzt auf diese Antriebssituation sozusagen dann von dem...
Der gesamte Regler, ne? Das ist also der Volumenstromregler selber, der Body in Zusammenspiel mit einem Antrieb, in Zusammenspiel mit einem Wirkdruckaufnehmer, also einem Transmitter, der uns sagt, wie viel Volumenstrom wir haben, plus dem Regler etc. pp. All das geht in eine Kiste rein und das wird jetzt geprüft. Und erst wenn man das bestanden hat, so wie es sein soll, kriegt man dieses Zertifikat.
Schon mal gut zu wissen.
Okay, ich würde gerne nochmal zum Raum zurückkommen. Wir hatten ja vorhin so das Beispiel, wir haben einen Raum mit verschiedenen Abzügen, sag ich mal, und die werden jetzt, da wird dran gearbeitet, macht jemand die Scheibe auf und so weiter und da wird dann Abluft abgesaugt und gleichzeitig wird Zuluft nachgeschoben. Dann wird die Bilanz gebildet und die Regelung muss immer gucken, dass das alles passt und wenn dann die Bilanz halbwegs stimmt, guckt man nochmal, ob der Druck passt und so weiter und wenn der einen bestimmten Wert überschreitet, wird man das nochmal korrigieren. Jetzt gibt es aber ja auch Räume und Anwendungen, wo man bewusst Druckdifferenzen zwischen zwei Räumen herstellt. Also so Systeme, wo ich so Schleusen habe, wenn man es vielleicht aus dem Operationssaal, hoffentlich nicht so viele von Ihnen, aber vielleicht der eine oder andere aus dem Operationssaal kennt.
Ja.
Vielleicht kannst du zu solchen Anwendungen nochmal was sagen, wo man irgendwie vorgeschaltete Räume hat, die unterschiedliche Drücke haben müssen, um sicherzustellen, dass quasi der Prozess dahinter funktioniert.
Martin, hast du aber auch schon sehr sauber erklärt. Ein Anwendungsbereich zum Beispiel Zytostatika. Ganz typisch. Da werden dann halt für Krebskranke die Medikamente gemischt und machen wir sehr, sehr viel. Da hast du auch Schleusenbereiche, die dann halt, ja, da sind die Philosophien so ein bisschen Unterschied. Einige fahren die im Überdruck, einige fahren die im mittleren Unterdruck. Dann werden die zum Teil mit verschließbaren Türen, die dann halt erstmal eine Spülung zulassen, verschlossen, bis sich die andere Tür dann halt wieder öffnen lässt und. Und das machen wir in der Tat mit Druckregelungen, die auch aus dem Bereiche der Laborlüftung entstanden sind. Und da ist es besonders wichtig, dass man eine vernünftige Referenz hat. Ich bin häufig früher, ich habe so viele Vorträge darüber gehalten, so langsam scheint es zu fruchten. Ich bin wirklich so in den 90er Jahren wirklich so viel in Laboren gewesen, wo man Druckregelungen gemacht hat. Und da hat man einen Raum gegen den anderen gemessen. Das heißt also, du hast den hinteren Raum gegen die Schleuse gemessen. Die Schleuse, die hast du gegen den Flur gemessen. Und wenn irgendwas angefangen ist zu schwingen, dann war das wirklich swinging in the room. Also dann kamen dir auch die Tränen.
Die Türen immer so auf und zu.
Ja, das ist nicht mehr in den Griff zu kriegen. Ja, ja. Und heutzutage hat sich's doch durchgesetzt, dass man in der Regel Referenzleitungen setzt und alle Räume gegen diese Referenzleitung gemessen werden. Ne?
Was heißt da Referenzleitung? Ist das dann quasi eine Luftleitung? Oder?
Du kannst eigentlich sagen, du könntest irgendwo ein dickes Kupferrohr nehmen, das legst du einfach quer durch dein Gebäude durch und das Ende dieses Kupferraums legst du dahin, wo gar nichts los ist. Also irgendwo im Technikraum oder sonst wo. Und da ändert sich der Luftdruck ja eigentlich nur dann, wenn du gutes und schlechtes Wetter hast. Mhm. Aber da betritt keiner den Raum, da weht es nicht und. Das heißt, also, da hast du eine schöne, ruhige Referenz und nur die Räume, die daran angeschlossen sind, werden sich irgendwie verändern. Mhm. Damit hat man aber eine stabile Regelung. Das heißt also, sowohl deine Schleuse als auch der vorgelagerte Raum, als auch dann vielleicht der Praxisraum oder dein Labor selbst, die sind dann alle schön ruhig zur Referenz und gut
einrichten. Also du hast einfach immer einen Raum gegen eine neue, sagen wir mal, neutrale Stelle und nicht zwei Räume gegeneinander, damit sich die zwei Dinge verändern. Was ich so faszinierend daran bin, ich weiß gar nicht, ob es das hier auch häufig gibt, das habe ich mal aus Projekten in Südamerika gehört. Da haben die Kollegen mir erzählt, dass die oft in Krankenhäusern den Bedarf haben, bei Patientenzimmern entweder einen Überdruck einzustellen oder einen Unterdruck. Und zwar je nachdem, welche Patienten da drin sind. Also wenn du beispielsweise jemand da drin hast, jetzt im Patientenzimmer liegt einer, der hat Tuberkulose, dann willst du auf jeden Fall vermeiden, dass aus diesem Patientenzimmer was in den Flur kommt.
Ja.
Das heißt, dann würdest du den Raum ja im Unterdruck regeln, um sicherzustellen, dass immer nur vom Flur in den Patientenraum strömt, auch wenn die Tür aufgeht. Und dann haben die aber Anwendungen, ne? Kann manchmal auch im ähnlichen Flur sein oder
Brandopfer oder sonst was.
Da könnte das Brandopfer oder gerade Organtransplantation mal gemacht, ne? Immunsystem komplett runtergefahren. Da willst du auf jeden Fall vermeiden, dass vom Flur was nach innen kommt. Und dann würdest du den Raum im Überdruck regeln. Ne?
Genau.
Und das finde ich total faszinierend, weil ich immer denke, wenn es sowas nicht gäbe, dann wird die Welt heute einfach nicht so funktionieren, wie sie funktioniert.
Ja, und auch dafür gibt es halt Möglichkeiten an diesen Reglern. Da kannst du zum Beispiel außen vor der Tür oder innen in der Tür Anzeigen machen, die dann halt erstmal optisch rot, grün, gelb anzeigen, ist der Druck da in Ordnung, mit akustischem Signal. Du kannst noch Türschalter einbauen, die deine Regelung einfrieren, wenn du sie aufmachst. Du kannst höhere Differenzen fahren. Da gibt es sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten, auch septisch, aseptisch umzuschalten, halt Überdruck, Unterdruck und das auf verschiedene Niveaus fahren und so weiter und so fort. Das sind gerade so typische Krankenhausanforderungen, wo halt Regler so flexibel sein müssen. Und ja, das sind so Gott sei Dank auch.
Was gibt es noch für Anwendungen? Jetzt haben wir über Krankenhaus gesprochen und so klassisches Labor, wo jetzt irgendwie geforscht wird und so weiter. Wo werden noch solche Systeme eingesetzt, wo wir jetzt extrem schnelle Regelzeiten brauchen, oder sind das die beiden?
Also ich denke mal, das sind die beiden Sachen. Ne? Und man muss bei den Laboranwendungen auch sehen, wir haben in der Regel immer eine Volumenstromregelung, die führt. Und eine, du hast es eben so schön gesagt, besser hätte ich selber gar nicht sagen können, und eine Raumdruckregelung, die korrigierend eingreift. Mhm. Und genauso ist das auch. Und zum Teil ist auch sogar so, dass diese Volumenstromregelung fürchterlich schnell arbeitet, weil die Motoren können ja sehr, sehr schnell sein. Mhm. Ne, 3 Sekunden ausgeregelt auf einen neuen Volumenstrom.
Ja.
Jedoch die Raumdruckregelung, die sich daran anschließt, die in Kaskade aufgeschaltet ist, die arbeitet ganz vorsichtig und langsam und nur um wenige Grad, und da reißt der Motor nicht hin und her, weil das wäre dann total tödlich.
Übrigens, fällt mir gerade ein ganz schönes Beispiel vielleicht für alle, die jetzt nicht so detailliert über Laborregelung Bescheid wissen,
so wie ich.
Der ein oder andere kann vielleicht zu Hause, hat vielleicht eine Lüftungsanlage oder auch eine Dunstabzugshaube und einen Kamin. Ne? Und das ist so ein Beispiel, wo man vielleicht im privaten Leben damit konfrontiert ist, dass man mit Rücken aufpassen muss, weil jeder weiß, wenn ich den Kamin anmache und alle Fenster zu habe, dann ist das schlecht, weil dann zieht der nicht nach, dann muss die Luft ja nachströmen.
Genau.
Und immer wenn ich einen Kamin habe und eine Dunstabzugshaube, die mit Außenluft funktioniert, dann kann es dir auch passieren, wenn du nicht vorher vernünftig drauf achtest, du machst den Kamin an, eigentlich soll schön Rauch nach draußen strömen, und jetzt machst du die Dunstabzugshaube an, die saugt aber in die andere Richtung.
Und die zieht erstmal ein paar Kubik aus dem Raum
raus. Und bei Wohnungslüftungsanlagen ist deswegen auch ganz wichtig, das vernünftig miteinander zu verknüpfen, sodass man das quasi kompensiert, um sicherzustellen, dass das, was aus dem Kamin, ich sag jetzt mal Abzug, raus soll, auch wirklich rausgeht und nicht auf einmal die Strömung sich umkehrt.
Ich finde das bildliche Beispiel echt sensationell, weil das hilft einem wirklich tatsächlich zu verstehen, was in einem Labor passieren kann, wenn das nicht aufeinander abgestimmt ist. Und ich bin selber auch ehrlicherweise überrascht, dass gerade diese Komplexität, wie in einem Krankenhaus beschrieben, auch Bestandteil dieser Regelstrategie und dieser Regelkomponenten sein kann, weil nur weil Lab Control draufsteht, heißt es ja nicht, dass es nur im Labrohr eingesetzt werden muss.
Nein, das haben wir auch mal in Gebäuden eingebaut. Paul-Ehrlich-Institut fällt mir da ein. Da haben wir auch diesen Raumdruckproblem gehabt. Das ist irgendwann mal an mich rangetragen worden. Und da ist ja so, da reden wahrscheinlich alle Politiker nur über Steuern. Da wollen die natürlich nicht gehört werden, ist ja klar. So, und deswegen haben die den Raum auch aus akustischen Gründen sehr dicht gemacht. Riesengroßer Plenarsaal, riesengroße Türen. Dann haben die da auch eine wunderbare Temperaturregelung eingebaut. Und wenn die dann raus wollten, kamen die aber nicht mehr raus. Gut, draußen hat keiner was gehört, das ganze Volk war ruhig, aber die waren dann auch ruhig, die konnten an die Tür trommeln, weil es ja alles schallgedämmt, nur raus kam man nicht mehr. Was haben wir gemacht? Wir haben auch da aus dem Laborbereich einen Regler eingebaut, der also dann dafür gesorgt hat, nicht, dass wir einen Unterdruck oder einen Überdruck haben, sondern dass wir einen Nulldruck erzeugen. Mhm. Na, das heißt also, der hat genauso gemessen und korrigiert, die wollen raus, na gut, sie sind fertig, also stellen wir den Baum mal auf 0 Pascal ein, und dann ging die Tür auch wieder ganz.
Es gibt halt total viele, auch wenn man so an Reihenräume denkt, ne? Das fand ich auch damals, als ich angefangen habe, total faszinierend, dass man ja eigentlich denkt, ja, wenn ich den Raum rein haben will, dann muss ich ja nur saubere Luft reinspülen. Und dann vergessen viele Leute, wenn sie nicht in der Branche sind, es kommt ja viel auch durch die Türen rein. Das heißt, natürlich. Bei einem Reihenraum ist total wichtig, natürlich die Luft partikelfrei reinzubringen. Aber ich muss natürlich auch einen Überdruck irgendwie im Raum fahren, damit sichergestellt ist, dass wenn jemand die Tür aufmacht oder irgendwo in der Raum nicht 100% dicht ist, dass keine Partikel von draußen reinkommen.
Genau, wir hatten mal so ein Max-Planck-Institut, erinnere ich mich gerade dran, für Stäube aus dem Weltraum. Die hatten also so, vor allen Dingen Mondstäube und die dort untersucht haben, und wenn die natürlich rauskriegen, mein Gott, da müssen Leute mit Nike-Schuhen gewesen sein, weil wir haben genau die Gummizusammensetzung gefunden. Ist ja sagenhaft. Wäre natürlich uncool.
Heißt ja auch Air Jordan. Vielleicht war der da oben. Tatsächlich hätte ich noch zum Abschluss eine Frage, lieber Stefan, und zwar, wenn du dich so jetzt über die lange Historie über Trox einmal zurückerinnerst, was war denn mit so das Anspruchsvollste, was du in diesem Bereich mal mitbegleiten und realisieren durftest?
Im Laborbereich war das sicherlich ja Insel Riems. Damals ein paar Kollegen, die heute schon in Rente sind, haben kräftig mitgearbeitet. Ich war mehr im Hintergrund da unterwegs. Da haben wir Sachen gemacht, die heute sehr, sehr unüblich sind. Wir haben unsere elektronische Regelung zum Beispiel da eingebaut, wo die Räume nicht ganz so dicht sind. Ja, weil damals gab es auch diese High-Precision-Drives, nennen wir sie, diese digital angesteuerten Regler noch nicht und Motoren. Und haben eine großartige pneumatische Regelung dort eingebaut. Und da sind ja wirklich wie kommunizierende Röhren, arbeitet das Ganze zusammen. Und das war schon sehr, sehr aufwendig. Da haben wir alles, was es so auf der Strecke gab, nochmal hier umgebaut, modifiziert mit einem Kollegen aus der Schweiz noch zusammen, der auch mittlerweile in Rente ist und. Das war schon eine coole Sache.
Jetzt hört man ja vermehrt auch so nach dem Motto, ja, das ist alles sehr, sehr teuer. Ne? Kostet alles viel Geld wahrscheinlich. Was wäre so die Empfehlung, wenn jetzt jemand sich an so ein Projekt heranbegeben würde und sagt, okay, ich muss etwas realisieren, wie man sich so einem Projekt in Grundsätzen nähern sollte?
Ja, am besten, sie bauen wirklich das Billigste ein, was überhaupt geht, und nähern sich dann über 30, 40 Umbauten dem an, dass sie dann das einbauen, was wir empfehlen. Genau. Das wird nämlich dann richtig teuer.
Das ist nämlich richtig gut. Auch in so einer Pharmaproduktion ist das immer total gut, wenn man mal so 6 Stunden Ausfall hat, weil der Raum kontaminiert ist
oder
so.
Ja, das ist total cool. Man kann da wirklich auf vieles, vieles verzichten und damit auch Geld sparen. Aber es ist auch schon schön, zum Beispiel, wir bieten ja viele, viele Sachen an, wie zum Beispiel eine Akkupufferung für Regler. Warum bauen wir die da ein? Wenn man so im pharmazeutischen Bereich zum Beispiel unterwegs ist, da wird alles mitgeschrieben. Ne? Alle Raumdrücke, alle Temperaturen und so eine Charge von Tabletten wegzuschmeißen, weil irgendwo was nicht geklappt hat, schon irgendwie blöd. Und selbst bei uns die Möglichkeit halt, wenn eine Spannung ausfällt, die Versorgungsspannung der Regler wirklich mal ein paar Stunden unterbrochen ist, würden diese Regler mit dieser USV, die direkt dann an dem Regler sitzt, den Motor nachfahren. Der ganze Regler würde zwar dann melden, hallo, mir geht's nicht so gut, es wäre mal schön, wenn sich jemand um meine Spannungsversorgung kümmert, aber für die nächsten 6 Stunden kann ich danach mal suchen. Und wenn ich das dann gelöst habe, dann bleibt die Pillencharge halt doch im Umlauf und muss nicht entsorgt werden. Und das ist wesentlich teurer.
Ich glaube, das ist wie bei vielen anderen Sachen in unserer Branche. Es ist ganz, ganz oft so, dass sich ein hoher Invest in hohe Qualität lohnt. Und ganz besonders hier, wo es um hochsensible Bereiche geht, hochsensible Prozesse, da ist es einfach gut und man ist gut beraten, wenn man das mit Leuten zusammen plant und realisiert, die vom Fach sind und das verstehen, weil man dann im Nachgang einfach viel, viel sicherere Prozesse hat. Und darum geht es ja. Ne? Es geht ja um den Menschen, um Prozesse für den Menschen.
Sicherheitstechnik.
Und von daher ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man das mit den richtigen Partnern macht.
Ich bin ehrlicherweise gespannt, ob wir auf diese Folge ein Feedback bekommen oder auch die eine oder andere Frage. Wir werden ja häufig auch angefragt, ob wir nicht mal technisch komplexere Sachen machen können. Und ich glaube, mit Stefan Lange gelingt uns das sehr, sehr gut. Also von daher, wenn da nochmal Fragen aufkommen, sagt einer so, Mensch, hier, diese Pharma-Produktion, da müsste ich gerne, da habe ich noch eine Frage. Dann würden wir das an dich weiterleiten, lieber Stefan.
Gerne, gerne.
Wir machen nochmal.
Wolltest du nicht zum Abschluss nochmal alle Normen aufzählen, die der Stefan jetzt heute genannt hat?
Ja, sicher.
1475 habe ich
vergessen. 1475, genau richtig. Du wolltest die anderen nennen.
1975.
1946 Teil 7 ist auch richtig.
1945.
Sie sind alles Profis hier.
Mein Gott, genau. Ey.
Richtig.
Waren wir bei einem Termin bei HR? Ich habe bei dem Thema, als Stefan gesagt hat, mit dem Keramik, wenn man es abbraucht, habe ich eigentlich an meine Karriere hier gedacht. Echt?
Ja. Eine Exit-Strategie im Casino, so wie du mischt, oder? Für letztes Mal hast du dich ja beschwert, weil ich dich nicht habe ziehen lassen. Ja,
ehrlicherweise ist das auch so. Du bist ein ganz schöner Egoist geworden, seit du hier so omnipräsent
bist. Weißt du, wenn ich mit meinen Kindern Karten spiele, dann machen die nämlich Spiele hier, wo man den Falschen nicht ziehen darf, dann holen die mal eine so ganz prägnant raus.
Der Schwarze.
Genau, seid ihr so, hier zieh mal und dann guckt eine so raus. Und dann weiß ich immer genau, welche.
Aber es ist viel mehr als Skat. Skat wird das hier nicht jetzt heute, oder?
Was?
Skat 32 Karten, jeder kriegt ein paar davon, so 7 Stück.
Ich kann gar kein Skat spielen.
Okay.
Ich kann auch keinen Doppelkopf.
Na gut, jeder kriegt nur eine.
Okay.
Was liegt, das liegt, ne? Fällt mir da wieder ein.
Das ist ein episches Zitat von Martin Lenz.
Bitte schön. Dafür weiß ich gar nicht, ob ich das wissen will, Frau Stefan. Woran denkst du im Bett vor dem Schlafen?
Also einige sagen ja, ich kann sowieso überhaupt nicht denken. Woran denke ich denn? Also direkt vorm Schlafen denke ich wirklich an fast nichts mehr.
Das ist gut,
vielleicht noch an das, was ich morgen noch erledigen muss. Vor allen Dingen die Aufträge, Einkaufen etc. pp. Was hat die Frau gesagt, damit die morgens wieder glücklich ist? Aber
gut wäre gewesen, wenn jetzt gesagt hätte, den nächsten Kaskadenregler für die Laborregler.
Aber ja, ich habe da habe ich mich schon gefreut, als ich die gerade vorgespickt habe hier. Jetzt geht's los, lieber Stefan. Welche Eigenschaft bewunderst du an der Person rechts von dir?
Wow. Jetzt muss man sagen,
rechts von dir steht Martin Lenz.
Der kann schauen ohne Brille. Das schaffen wir nicht mehr.
Wow, das ist eine überraschend
wichtige Antwort. Ich habe Kontaktlinsen drin.
Ja, aber ist ja auch ohne Brille.
Ja, ist auch ohne Brille. Okay, lassen wir mal gelten.
Lassen wir gelten. Stefan, du hast die letzte Karte.
Ja, welchen Fakt würden dir nur wenige Menschen glauben, wenn du diesen erzählst? Also, ich glaube, ich kann manchmal auch ernst sein.
Das lassen wir so stehen. Das lassen wir so stehen. Und wir lassen Sie zurück auf dem Weg, wohin Sie auch gerade unterwegs sind, im Fitnessstudio oder zu Hause beim Abspülen oder beim Staubsaugen, was auch immer Sie gerade gemacht haben.
Hoffentlich nicht in der OP-Schleuse.
Hoffentlich nicht in der OP-Schleuse, weil da sollten Sie keine elektronischen Geräte benutzen. Ansonsten hoffen wir, dass Sie uns runtergeladen haben. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Wir sagen vielen lieben Dank, lieber Stefan.
Sehr gerne.
Und wir sagen vielen Dank, Martin.
Schönen Gruß. Tschüss.
Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.